Herzlich willkommen zu Meine Tage Solo mit Natascha El-Kasri. Das bin ich. Folge 4. Was habe ich heute euch denn diesmal mitgebracht? Einmal natürlich wieder den TV-Tipp. Könnt ihr euch drauf freuen. Dann der Opa. Der hat einen ganz tollen Artikel in den Flur gelegt. Natürlich aus der Zeit. Dann müssen wir natürlich über Syrien sprechen. Wir müssen über Luigi Mangione sprechen, was nicht der neue Mafia-Boss aus New York ist, sondern es scheint so, dass er ein eiskalter Killer ist. Dann müssen wir über die GEZ-Gebühren sprechen und über Nigel Richards. Also, viel Spaß. Ja, mit was fange ich denn an? Ich denke, weil auch so viele danach gefragt haben, ich werde mit Syrien anfangen. Also, ihr alle, die es nicht wissen, ich bin ja Nuss-Nuss, also halb syrisch. Mein Vater kommt aus Damaskus und ich habe meine ganze Kindheit in den Sommerferien in Damaskus verbracht. Das heißt, ich kenne Damaskus wirklich genauso gut, wie ich Köln kenne. Und das ist gefühlt meine zweite Heimat. Als wir jetzt letzte Woche das gehört haben, dass die Dschihadisten sich in Richtung Aleppo bewegen, habe ich in der Tat sofort meinen Cousin angeschrieben. Und er hat das erste Mal geschrieben, dass er diesmal ein gutes Gefühl hat. Dann habe ich einen Tag später gesagt, ich glaube, ich gebe denen noch 2 Tage, dann sind die in Damaskus. Das war dann noch, bevor sie Homs erreicht hatten. Habe ich schon prognostiziert, das dauert noch 2 Tage, dann haben sie Damaskus erreicht. Und oh Wunder, so war es dann auch. Und ich war im regen Austausch mit meinem Cousin, der in Tattoos lebt. Das ist am Meer. Aus den Nachrichten kennt man es vielleicht, weil von da das feige Giftgasschwein Assad das Land verlassen hat in Richtung Russland. Das war der Flughafen Tattoos. Da hat er nämlich einen Stützpunkt. So, also wir haben uns tierisch gefreut. Ich habe für mich gemerkt, meine Hoffnung steigt, doch nochmal nach Syrien fahren zu können. Also geplant ist es für nächsten Sommer, ganz ehrlich. Also meine Jungs sind auch absolut all in. Meine Familie aus Amerika hat direkt gesagt, meine arabische Familie aus Amerika hat direkt gesagt, wow, wir müssen nach Damaskus. Und also auf jeden Fall sind die Chancen extrem gut. Ja, wie guckt jetzt Deutschland da drauf, bevor ich nochmal von meinem Eyewitness-News-Cousin berichte? Wie guckt Deutschland da drauf? Ja, ich weiß, direkt nach einer Stunde wurde es ja schon laut. Wir geben euch 1.000 Euro, wenn ihr euch jetzt wieder verpisst. Also ich weiß nicht, wer den Podcast Meine Tage verfolgt hat, der weiß ja auch, dass ich mal zynisch gesagt habe, ja, schickt sie doch alle wieder zurück, wir berichten ja eh nicht mehr seit 2 Jahren über Syrien. Das heißt, da ist mehr Frieden gibt es in der Region nicht, waren meine Worte. Ob es jemals den richtigen Frieden geben wird, weiß ich immer noch nicht. Das damals war aber wirklich nur ein Appell an die Medien, ne? Also die geraten dann immer so schnell in Vergessenheit, obwohl auch, ich meine, wir haben ja auch ewig nicht mehr über den Jemen. Also das ist immer alles so, entweder passiert was Spektakuläres oder, ja, Gott, lass die mal. Jetzt war halt wieder was Spektakuläres in Syrien. Mich hat das jetzt gar nicht, also auch, dass der Spahn das gesagt hat, und mich hat das jetzt gar nicht so extrem aufgeregt. In der Tat sind da wieder die Medien doof, wenn sie genau darauf anspringen. Also das ist am Ende alles geregelt. Die meisten Syrer wollen sowieso wieder zurück. Ich sag da nur, ich glaube, wir haben 6.000 aktive Ärzte, die gerade in Deutschland arbeiten aus Syrien. Wenn die alle auf einmal gehen, dann sind wir ja die, die doof gucken und nicht die. Also von daher, weiß ich nicht, also das interessiert mich gar. Da müssen die Medien ein bisschen genauer hingucken, auch die Art, wie sie berichten. Ne? Mir ist das auch immer zu einseitig. Dann kommen wir jetzt wieder zurück zu, sie gucken halt jetzt nur drauf, ist der von Al-Nusra, ist das ein Dschihadist, ist das dies, ist das das. Bis jetzt, finde ich, gibt es keinen Grund dafür, zu glauben, dass da was schief läuft. Ja, der Justizminister, der eingesetzt wurde, hat im ersten Moment gesagt, alle Richterinnen sollen ihr Amt aufgeben. Das hat er aber direkt einen Tag später oder eine Stunde später wieder zurückgenommen. Also klar, die müssen sich auch erstmal finden. Und natürlich gibt es auch in dieser, bei diesen Rebellen mit Sicherheit auch extreme Charakteren. Das wäre naiv, wenn wir denken, das ist natürlich jetzt total gemäßigt. Das wird es nicht sein. Aber im Moment sieht es gut aus. Und was mein Cousin berichtet aus Tattoos, ist halt, dass sie Und sowas finde ich persönlich halt erstmal jetzt viel interessanter, ne? Also bevor wir auch die ganzen Syrer jetzt wieder zurückschicken. Also sie haben kein Öl für Heizung oder Auto. Sie haben nur eine Stunde Strom am Tag. Sie haben keine oder sehr wenig oder sehr teure Lebensmittel. So, das heißt, alles ist noch nicht stabil für die Bevölkerung. Trotzdem ist die Freude riesig. Ja, also riesig. Die Hoffnung, dass sie wieder in Freiheit in ihrem eigenen Land leben können und wir wieder in den Urlaub dahin fahren können, überwältigt gerade noch alles. Das ist wirklich der Oberhammer. Dann habe ich meinen Cousin natürlich direkt angeschrieben, was er davon hält, was Israel gerade macht. Wer das nicht so mitbekommen hat, was ja sein kann, weil das jetzt auch nicht die ersten Headlines bei Tagesschau 24 sind, ist, Israel hat die Waffenlager in Syrien angegriffen und zerstört. Ja, das heißt, also Syrien hat gerade gar keinen um sich herum angegriffen. Das heißt, faktisch ist das, dass Israel Syrien angegriffen hat. Mal gucken, wie Syrien jetzt darauf reagiert. Ich kann nur von meiner Warte aus sagen, Unverschämtheit, was die sich trauen, ist echt heftig. Also so langsam reicht's auch, ja. Na gut, den Haftbefehl hat ja Netanjahu schon. Dass der sich da nicht ganz sauber verhält, das weiß die Weltbevölkerung schon und das wurde auch schon verurteilt. Was so ein Haftbefehl bedeutet, kommen wir gleich nochmal zu. Also ich finde es ein starkes Stück. Das ist natürlich jetzt dann die große Herausforderung für Syrien. Das ist natürlich klar eine Machtprobe der noch nicht eingesetzten Regierung. Wie reagieren sie da drauf? Da wird das Volk natürlich irgendeine Antwort wahrscheinlich erwarten. Und naja gut, und also Israel müsste man jetzt wirklich auch einmal von seitens Amerika und auch von Deutschland sagen, könnt ihr euch jetzt bitte mal zurückhalten? Also ihr habt da jetzt eure eigenen Brandherde und versucht die mal zu lösen und macht da nicht noch mehr auf. Also naja gut, mal gucken, ob sie ein paar auf die Finger kriegen, weil faktisch ist, sie haben gerade Syrien angegriffen. Und wenn Syrien jetzt zurückschlägt, könnte keiner was sagen. Wegen Völkerrecht und so, ne? Wir können nicht nur einseitig das Maul aufmachen. Na gut, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, Russland ist dadurch jetzt extrem geschwächt, weil mehrere Stützpunkte, die Flughäfen, die russische Flughäfen, also in Syrien, die Russland genutzt hat, jetzt wegbrechen. Ich bin mir auch ganz sicher, die Syrer haben auch damals schon gesagt, wir dulden das jetzt mit den Russen. Die haben die auch, glaube ich, wie die Amerikaner auch immer wie Eindringlinge empfunden und haben das halt nur so hingenommen und werden jetzt auch froh sein, wenn die sich verpissen. Tatsache ist, es ist eine Niederlage für Russland. Sie hatten nicht mehr die Kraft, da anständig zu helfen, ihrem besten Freund Giftgas Assad. Und damit hat er schon mal gewaltig Gesicht verloren, was mich für den russisch-ukrainischen Konflikt auch in der Tat freut. Ja, also von daher, da sind jetzt auch mal ein bisschen die Machtverhältnisse, na, sind natürlich noch nicht wiederhergestellt, aber wir nähern uns, sage ich euch, auf der Weltbühne. Ein Schauspiel. So. Und trotz aller Freude über die neue Situation habe ich meinen Cousin natürlich auch gefragt, was es denn damit auf sich hat, dass teilweise die Rebellen, ich nenne sie jetzt mal so, auch das IS-Abzeichen auf ihrer Uniform haben. Und ob er glaubt, dass das IS ist, die da gerade übernehmen. Und da hat er gesagt, es sind teilweise Islamisten und teilweise Dschihadisten. Teilweise gehören sie also zum IS. Und es müsste doch an ein sehr großes Wunder grenzen, wenn diese Gruppierungen sich nicht in den nächsten Tagen gegenseitig bekriegen. Was er natürlich nicht hofft. Wenn das passiert, sagt er, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass Syrien dreigeteilt wird. So, das heißt, wir haben natürlich das nur noch mal auch raus dann an Sparen. Also mit 1.000 € kriegen wir jetzt unsere Leute, meine Leute nicht hier los. Das wäre fahrlässig. Wir müssen schon noch ein bisschen abwarten, wie sich die Situation da entwickelt. Und ich würde sagen, ja, die brauchen dringend Unterstützung. Dringend Unterstützung, damit dieser Neuaufbau gelingt. So, wir bleiben noch ein bisschen bei Syrien. Und zwar bleiben wir bei dem UN-Hochkommissar Volker Türk. Kein Türke, nur der Nachname Türk. Ja, der war blöd, der Karlauer, ne? Ja, der war wirklich. Hat der auch bestimmt jetzt zum ersten Mal gehört. Na gut, also Volker Türk ist, glaube ich, Österreicher. Ja. Ist ein Schlaule. Ist UN-Hochkommissar für Menschenrechte. So, der hat jetzt Laber-Rhabarber im Interview, kann man sich bei Tagesschau 24 noch angucken, hat er natürlich gesagt, dass er hofft, dass jetzt alle Beweise gesichert werden und die Verantwortlichen natürlich ihre Strafe erhalten für die Gräueltaten, die sie da jetzt begangen haben. Ne? Also Assad und Gefolgschaft verurteilt werden aufgrund der Menschenrechte, die sie verletzt haben in den letzten Jahrzehnten. Ja, und da kann ich nur sagen, das ist immer so ein schönes Interview. Ach, das hört sich immer so schlau an und so gut. Und ja, genau, dafür stehen wir. Ich meine, Joe Biden hat es uns ja vorgemacht, für was er steht. Und dann begnadigt er doch noch seinen Sohn mit seinem letzten Atemzug. Also wofür die westliche demokratische Welt mit ihrem Rechtssystem steht. Tja, genau, die müssen ja bestraft werden. Da würde ich sagen, da kommen wir mal zu dem Zeitartikel, den mir der Opa hingelegt hat. Hier kommt der Opa.
Das musst du unbedingt mal lesen.
Ja, was hat mir der Opa denn da in den Flur gelegt? Was tun gestürzte Diktatoren? Ja, schöne Frage, finde ich. Ja, was tun die denn? Ja, ist so ein bisschen wie so ein Märchenleben bei denen, weil da heißt es wirklich, als wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch in Saus und Braus. Wir fangen mal an mit Spanien. Francisco Franco, der beliebte Diktator von 1939, glaube ich, ist er wurscht, auf jeden Fall als freier Mann 1975 gestorben. Wer hatte die schützende Hand über ihn? Nixon, Amerika. Okay. Weiter geht's mit Augusto Pinochet. Das ist unser Herzblatt aus Chile. Der wurde 98 aus humanitären Gründen freigelassen in Großbritannien. War das, also in Großbritannien, die hatten ihn schon, man hätte alles mit ihm machen können. Freispruch. Na gut, wen haben wir dann noch? Kommen wir von Chile nach Iran. Da geht es um den Schah Mohammad Reza Pahlavi. Der starb 1980 als freier Mann in Ägypten. Wer hat dafür gesorgt? Nixon. Danke, Amerika. Wahrscheinlich auch aus humanitären Gründen. Dann widmen wir uns Haiti. Jean-Claude Baby Doc Duvalier. Ja, bis heute einfach nicht verurteilt. Dann kommen wir nach China. Mao Zedong. Ja, ungesühnt. Dann kommen wir nach Indonesien. Ja, dann kommen wir nach Indonesien. General Suharto, auf dessen Kommando hin 1965 fast 1 Million kommunistische Kommunisten bestialisch umgebracht wurden. Nix ist ihm passiert. Ungesühnt. Dann kommen wir nach Uganda zu Idi Amin. War der blutrünstigste Diktator Afrikas. Nix ist passiert. Dann kommen wir nach Simbabwe. Robert Mugabe ist frei bis heute. Nichts ist passiert. Ich nehme an, der war der zweitblutrünstigste Diktator Afrikas. So, noch offen ist und noch gesucht, kein Mensch weiß, wo er ist, Sudan, ist der Omar al-Bashir, ist noch verschwunden, den sucht man. Muss ich aber doch sagen, nach der Bilanz, was ich gerade vorgelesen habe, ja, ist er jetzt auch egal. Also kann man sich doch jetzt auch die... Also warum suchen wir den jetzt? Um dann zu wissen, wo er glücklich bis zum Schluss lebt und nicht bestraft wird? Weiß ich nicht, kann man sich sparen. Macht auch dann nur unser Rechtsempfinden weiter kaputt. Ja, also von daher kann ich Volker Türk an dieser Stelle nur sagen, bisschen Ehrlichkeit auch würde dir auch gut tun, wenn du dann die anderen Namen auch nennst, die Menschenrechte verletzt haben und die ungesühnt davon kamen. Ich weiß, die UN hat jetzt nicht zu viel Geld, euch fehlt es an Mitteln und ihr seid ja auch jetzt... Habt jetzt auch nicht so viel Einfluss in der Tat. Aber ja, das jetzt einfach nur so laut auszusprechen, dass du hoffst, dass sie alle bestraft werden da in Syrien, ist unglaubwürdig, wenn man sich da jetzt ein bisschen auskennt, muss ich sagen. Volker, ne? Da überleg nochmal deine Wortwahl demnächst. Also vielleicht wünschen wir Assad auch einfach nur ein schickes Leben in Russland. Und ich denke, solange es Putin gibt, wird es Assad gut gehen. Also bis, ne? Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er heute noch in Saus und Braus. So sieht es einfach aus. Und das ist nicht gut für unser Rechtsempfinden. Ne? Also das ist einfach nicht gut für die Fairness, für die Menschen. Das ist schon nicht gut für uns hier in Deutschland. Aber für die Menschen in Syrien möchte ich überhaupt nicht dran denken, wie die das finden. Also Ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt nach so einer Strafe lechze, ehrlich gesagt. Ne? Es ist mir ehrlich gesagt, ist der Typ mir scheißegal, Giftgas Assad. Aber alle möglichen Konten von Oligarchen kann ich einfrieren. Ja, guck doch jetzt einfach mal, wo sind denn die Konten? Milliardenschwer ist dieser Mensch, ja? Wo sind denn seine Konten? Einfrieren und mit dem Geld Syrien aufbauen. Und er kann gucken, wie er Geld verdient. Das, finde ich, wäre mal eine angemessene Strafe, ganz ehrlich. Ja, und dass so insgesamt was mit diesem Empfinden für Gerechtigkeit auf die schiefe Bahn gekommen ist, das sieht man ja wirklich daran, dass im Netz der Luigi Mangione, ein junger Mensch, gut aussehend, attraktiv, schlau, reich, war nur auf Privatschulen, hat Finance studiert, also ist auf dem besten Weg, wirklich, aus einer Oberschicht-Bubble raus. Ja? Es gibt nichts Negatives. Was hatte er im letzten Jahr? Rückenleiden. Aber ob jetzt darauf zurückzuführen ist, dass er derjenige war, der festgenommen wurde und unter Verdacht steht, diesen Versicherungsobermuck Brian Thompson erschossen zu haben und er noch auf die Kugeln, auf zwei Kugeln Delay und Deny draufgeschrieben hat, die wichtigsten Worte einer Versicherungsgesellschaft, um nichts zu bezahlen. Ja, diese Begründung wäre wirklich zu dünn. Also an einem Rückenleiden lag es bestimmt nicht, sondern an einem tief empfundenen Ungerechtigkeitsgefühl. Das wäre meine Meinung. Also das ist schon, ja, also auf jeden Fall, der wird im Netz gefallen. Es war ein eiskalter Mord. Pam, also finde ich gar keine Worte. Ein eiskalter Mord und er wird im Netz gefeiert. Daran sieht man doch die dramatische Schieflage, die wir haben. Ja, da weiß ich nicht, ob jetzt auch dann diese 15 Minuten von Joko und Klaas reichen, wo unsere drei Spitzenpolitiker zu Wort kommen und dann für so viel Anstand, Ehre und mit so viel Respekt in den Wahlkampf gehen wollen. Leute, Worte reichen nicht, ihr müsst es vorleben. Und da seid ihr echt in der Bringschuld, ne? Naja. Ja, Bringschuld. Wer aber etwas dazugelernt hat, scheint es, ist hier die Ministerkonferenz, die nämlich dagegen gestimmt hat, dass die GEZ-Gebühren erhöht werden. Ja, das ist gut. Das ist gut, weil da kann man sich auch wirklich nur an den Kopf fassen. Die Brücken sind kaputt, die Bahn kommt nicht pünktlich, die Leute haben zu wenig Geld in der Tasche, die Wirtschaft liegt am Boden. Wer es versaut hat, ist mir an der Stelle jetzt mal scheißegal, um nicht in die Politik abzudriften. Und die Senderchefs, die wollen mehr Geld haben. Ja, nee, klar, leuchtet ein, oder? Oh Gott, ey, ein Glück. Wirklich, danke an dieser Stelle, dass hier alle gesagt haben, verpiss dich und du verpiss dich auch. GEZ-Gebühren werden nicht erhöht. Großartig. An der Stelle sage ich, was gibt's denn immer so von den GEZ-Gebühren? Ja, hier kommt der TV-Tipp.
Die TV-Film-Kino-Serien-Rubrik mit Mandana und Natascha.
Spoiler-Alarm!
Was habe ich zufällig entdeckt, als ich in meine digitale TV-Zeitung geguckt habe? Mensch, die 16. Staffel Bergretter ist draußen. Könnt ihr euch in der ZDF-Mediathek anschauen? Wer Bergdoktor und Bergretter-Fan ist, sollte das jetzt nicht verpassen. Leider hat die aktuelle Staffel, wie gesagt, es ist die 16., hat nur 5 Folgen. Das letzte Mal, dass so kurz war eine Staffel von Bergretter, war 2020. Das war die 12. Staffel, die hatte auch nur 5 Folgen. Alle anderen hatten eigentlich mit 8 oder 10 Folgen. Was aber die gute Nachricht ist. Also wie gesagt, alle Folgen sind schon in der Mediathek. Ich habe es geliebt. Die erste Folge habe ich gesehen. Ich finde es super. Auch toll, weil es ja immer so, ich glaube, 1,5 Stunden lang ist, ja, 88 Minuten. Die gute Nachricht ist, es wird eine 17. Staffel geben. Hurra! Da freue ich mich in der Tat wirklich. Aber vorher gucken wir uns ja dann natürlich nochmal den Bergdoktor an. Das kommt ja immer schön im Wechsel. Und also im Augenblick aktuell Bergretter. Ja, und mein absolut letztes Thema für Folge 4, Solo-Folge 4, ist, who the fuck ist eigentlich Nigel Richards? Also abgesehen davon, dass er ein bisschen aussieht wie so ein Salafist, weil er so einen langen, ungepflegten Bart hat, aber lassen wir das Oberflächliche mal weg, ja, weil Schlauheit ist ja, sieht man ja nicht unbedingt einem an. Der kommt auf jeden Fall, Nigel, kommt aus Neuseeland, ja, hat ein fotografisches Gedächtnis und ist ein Mathematikgenie und das hat ihm geholfen, Scrabble-Weltmeister zu werden. Und zwar ist er gerade in Spanisch, also in Spanien, Scrabble-Weltmeister geworden. Er ist auch schon zweifacher Frankreich-Scrabble-Weltmeister. Und was macht Nigel Richards? Er nimmt sich das Dictionary, lernt das auswendig und kann dann jedes Wort schreiben in Spanisch, weiß aber nicht, was sie bedeuten. Das hat er auch mit Frankreich, mit Französisch gemacht. Und das heißt, ja, er ist da Weltmeister in Spanien und in Frankreich. Er kann beide Sprachen aber nicht sprechen. Finde ich sehr lustig. Nigel ist auf jeden Fall eine Inselbegabung. Ja, vor allen Dingen fragt man sich dann natürlich, wenn der ein fotografisches Gedächtnis hat und in Mathe, er kann halt Wahrscheinlichkeiten recht schnell vorausberechnen in seinem Köpfchen. Sag mal, Nigel, kannst du da mit nichts Geileres anfangen, als nur Scrabble spielen? Das ist jetzt schon auch dann ein bisschen dumm wieder, ne? Naja, machen wir deinen Erfolg nicht klein. Wir gratulieren dir hier an dieser Stelle und sagen, toll, ja, machst du auch mal in Deutschland, ne? Also, bis dahin. So, ich bedanke mich, das war Solo-Folge 4. Jetzt werde ich wahrscheinlich erst wieder zu Weihnachten rauskommen mit der Weihnachtsgeschichte. Meine kommt auf jeden Fall. Mandana habe ich angefragt. Ich habe da bitte gemacht und ich gucke mal, ob sie hier mir auch eine Weihnachtsgeschichte schickt. Sie hat eigentlich gesagt, sie schickt mir eine, aber sie hat auch viel Stress mit ihrer Tochter und diesem Visum und Kinder. Ich sag euch. Auf jeden Fall, ich sage vielen Dank, viel Spaß mit Folge 4. Und wir hören uns dann wieder mit der Weihnachtsgeschichte. Warte, ich gucke mal kurz in meinen Kalender hier. Nächstes Wochenende komme ich dann. Achso, doch, nächstes Wochenende. Ja, das ist ja schon nächsten. Am 4. Advent kommt die Weihnachtsgeschichte pünktlich vor Weihnachten. Und ich freue mich drauf. Ich sage alle, die nicht reinhören, jetzt schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich sage es aber nächste Woche nochmal. Und jetzt erstmal einen schönen 3. Advent, ne? Bis dahin. Tschüss. Ciao.